ARD Sounds.
Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Die Heimkehr unseres Sohnes, das muss ein richtiges Familienfest werden. Was gab's da immer bei solchen Familienfeiern? Na?
Was es da gab?
Ja.
Meistens Krach.
Ja, das war eine schöne Tradition.
Herr Schmidt, haben Sie mal einen Moment Zeit für mich?
Seit wann haben Rentner Zeit? Aber für Sie nehme ich mir welche. Kinderwagen raufbringen?
Nee, was anderes. Ich habe eine Überraschung für Sie.
Mich ärgert, dass wir nach 40 Jahren Ehe noch Heimlichkeiten voreinander haben.
Glaubst du, sonst hätten wir es 40 Jahre miteinander ausgehalten? Nein, nein, mein Alter. So ein Zipfelchen Freiheit, die muss man sich schon noch erlauben können.
Damit hätten wir uns auf den Podcast rund um DDR-TV-Serien schon mal ein bisschen eingestimmt. Das waren Ausschnitte aus der erfolgreichen Fernsehserie des deutschen Fernsehfunks Rentner haben niemals Zeit. Und ich plaudere gleich mit Fernsehserien-Fan und Kenner Pitt Marlow aus Dresden, Jahrgang 1990.
Ich bin jetzt 35 und da habe ich 30 Jahre ungefähr Zeit gehabt, mich damit zu befassen und zu recherchieren, mich mit Schauspielern zu unterhalten. Also Rentner haben niemals Zeit war eigentlich die erste Serie, die ich so intensiv wahrgenommen habe, an die ich mich so erinnern kann. Da waren sehr viele Kinderdarsteller dabei, die ich alle mochte und mit denen ich jetzt im Zuge meiner Recherche auch Kontakte aufbauen konnte.
Was Pitt Marlow an DDR-Serien und Filmen von damals reizt, das wollen wir erfahren. Diese Frage stellt sich im Übrigen auch mit etwas Erstaunen mein Kollege Dirk Henze.
Was verführt einen jungen Menschen aus der Generation gute Zeiten, schlechte Zeiten in den Fernsehkosmos eines vergangenen Landes einzutauchen? Gerade der DDR, die sich tief im Innern immer so ein bisschen geschämt hat, nicht so modern wie der tolle Westen zu sein. Natürlich auch im Fernsehen. Aber womöglich liegt ja genau darin der Reiz. Der Bildschirm verkaufte damals noch andere Werte. Lang ist's her.
Meine Güte, geht die Uhr richtig?
Och, ist die Zeit vergangen.
In DDR-Produktionen war die Welt grundsätzlich in Ordnung. Ich denke da nur an meine persönlichen Favoriten aus Kindertagen, Spuk unterm Riesenrad und Benno macht Geschichten. Das waren keine Science-Fiction.
Aber nein, Marsmenschen gibt's nur in Romanen.
Da sprach der Volkspolizist die Leute noch auf sehr persönliche Weise an.
Aber Bürger, nicht so aufgeregt. Bitte beschreiben Sie uns die drei Personen.
Und das gibt eben gerade auch jungen Menschen einen gewissen Halt. In DDR-Serien offenbarten sie Respekt gegenüber älteren Menschen, sowohl in der Nachrede.
Unsere Nachbarin, alle Meckerziehe, sag ich Ihnen. Bei der darf man überhaupt nicht.
Als auch im direkten Gespräch mit Erwachsenen.
Und Sie haben ein Ding an der Lampe.
Sprung in der Schüssel.
Der läuft mir ans Rund, der Kumpel.
Ich komm gleich rüber, pass auf.
Haha, Sie trauen sich ja nicht. Da lassen wir nämlich unseren großen Hund los. Der macht aus Ihnen zwei Häufchen.
Denkt man gar nicht, wie gut DDR-Fernsehen Alltag transportieren konnte. Von wegen Bildschirm und Realität passten nicht zueinander.
Sie glauben doch nicht etwa, das sind ein und dieselben.
Ich glaube gar nichts. Ich vergleiche die Fakten.
Besser ist das. Bei Spuk unterm Riesenrad spielt eine Szene im Zentrum Warenhaus am Berliner Alexanderplatz. Eine gute Gelegenheit, der serviceorientierten Kundenfreundlichkeit von Verkäuferinnen eine Bühne zu geben. Selbst wenn man sie vom Kassieren ablenkt. Entschuldigen Sie, wo gibt's hier Staubsauger?
Mir reicht das auch gleich.
Dritte Etage, Elektrowaren.
Also da wundern sich die Kunden, wenn man schlechte Laune hat.
3,50 Mark. Haben Sie nicht kleiner?
Aber wie gesagt, grundsätzlich alles fein. Die Kinder noch ohne Handy.
Ach nö, Vati, wir spielen gerade so schön.
Und die Erwachsenen wollten keinen Streit.
Wisst ihr, was mir so müde macht? Zelle Ärger.
Die Welt war nicht in Ordnung. Auch damals nicht. Aber irgendwie sah sie so aus.
Und nun beginnt unser ausführliches Gespräch mit Serienkenner Pitt Marlow. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind und herzlich willkommen.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Haben Sie Stapel von Papier, von Büchern, von DVDs, Videokassetten zu Hause, die sich mit dem Thema DDR-Serien und DDR-Fernsehen beschäftigen?
Zum Leidwesen meiner Frau habe ich das ganze Wohnzimmer gebunkert mit solchen Sachen, aber wir haben so eine schöne Ecke, in der Kenner wirklich Zugang findet und dort habe ich mein kleines Archiv.
Und da gibt es wahrscheinlich sogar noch einen Videorekorder?
Es gibt einen Videorekorder, na klar, aber es gibt vor allen Dingen einen DVD-Player und es werden ja heute noch viele DVDs mit Serien und Filmen produziert. Also der Videorekorder wird selten genutzt.
Es kommt immer noch viel dazu, denn das DDR-TV-Archiv, wie es so schön heißt, ist wahrscheinlich auch für die Hersteller eine gute Fundgrube.
Das denke ich. Zumindest arbeite ich ein bisschen mit dem Herrn Gottschalk vom Ostfilm, der mich oft anspricht, wenn es darum geht, was können wir denn mal wieder produzieren, oder ich komme mit einer Anfrage und ja, Interesse ist wahrscheinlich wahrscheinlich bei den Zuschauern immer noch da.
Sie sind Jahrgang 1990, das haben wir eingangs schon erwähnt und beschäftigen sich schon seit ewigen Zeiten, kann man eben auch schon sagen, von klein auf mit dem DDR-Fernsehen. Wo sind Sie zur Welt gekommen?
Bin im brandenburgischen Elsterwerda geboren.
Und dann haben Sie so an der Landesgrenze sind Sie aufgewachsen?
Ja, an der Landesgrenze zu Sachsen bin ich dann so aufgewachsen. Also meine Mutter stammt aus der einen Seite, mein Vater von der anderen Seite. Deswegen kann ich mich da schlecht identifizieren mit irgendeiner Region. Ich komme eben aus der Region der Gorischheide, sagen wir mal so. Die ist da auf beiden Teilen ein bisschen vertreten.
Ja, und in der Schule, welche Stärken hatten Sie da gehabt? War das schon so etwas, was vielleicht mal in die Richtung gehen könnte? Ich beschäftige mich mit Fernsehen. Ich will vielleicht mal sowas Ähnliches auch beruflich machen?
In der Schule war ich gut im Singen und gut im Malen. Also
doch, künstlerisch.
Künstlerisch und kreativ schon, na klar. Aber gefördert wurde da in der Hinsicht überhaupt nichts.
Und was sollten Sie werden? Nach Wünsche der Eltern? Denn die sprechen ja immer meistens die ersten Wünsche aus.
Meine Eltern haben mich da selbst entscheiden lassen und haben da gar keine Vorgaben gegeben, sodass ich, naja, mich einfach ausprobiert habe. Ich habe dann ein Geschichtsstudium begonnen, weil ich mich für die Vergangenheit interessiere, habe aber schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und dann bin ich in die Pädagogik gerutscht. Und ja, man macht ja immer das, was man tut, oder zumindest ich, mit 100%. Und deswegen bin ich jetzt voll darin gut. Und meine Stärken sind immer das, was ich gerade tue. Also ich könnte mich da wahrscheinlich auch nochmal in anderen Berufsfeldern orientieren, aber zurzeit macht mir das, was ich jetzt mache, am meisten Spaß.
Also so vom Angesicht, wenn ich Sie so sehe, Sie könnten auch in den Kinderkanal gut reinpassen und dort mit den Kindern was veranstalten.
Naja, mein Berufswunsch war als Kind ja immer eigentlich Schauspieler zu werden und ich hatte auch mal so ein bisschen Theater gespielt und wirklich Interesse gehabt, aber ja, heutzutage als Schauspieler arbeiten zu können, da ist auch eine große Glückssache und da möchte ich mich lieber in einem Beruf wiederfinden, in dem ich wirklich ein festes Einkommen habe. Das ist erstmal Nummer eins.
Und es macht auch wirklich Spaß, ne?
Auf alle Fälle. Also ich habe trotzdem, dass ich was anderes eigentlich immer werden wollte oder nie Erzieher werden wollte, macht es mir trotzdem Spaß. Mhm.
Und wie kam das nun zu diesen DDR-Serien? Bei Ihnen, die Mutti hat das ein oder andere aufgezeichnet, habe ich mal im Interview gelesen. Da lagen also VHS-Kassetten rum und die haben Sie sich angeguckt. Was war da drauf?
Ja, also meine Mutter, genau, hat in den 90er Jahren Filme und Serien auf Videokassette aufgenommen. Das war ja so gang und gäbe, dass man das gerne mal gemacht hat, um sich das nach Hause zu holen, was man gerne mag. Und bis heute werden ja im RBB oder im MDR-Fernsehen viele Wiederholungen gebracht, sodass man ja immer wieder mal gucken kann. Und meine Mutter war da sehr akribisch und hat gesammelt. Und aus dieser Sammlung habe ich geschöpft.
Wie oft durften Sie gucken? Gab es da so Begrenzungen? Ich meine, Sie waren da vielleicht noch einstellig im Alter, als Sie geguckt haben, 7 oder 8 Jahre, oder?
Ja, möchte ich meine Mutter schon mal ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich war schon draußen. Also es war nicht so, dass ich den ganzen Tag Fernsehen geguckt habe oder vom Fernseher abgeparkt wurde. Aber wenn ich in der Woche mal so einen Film geguckt habe, dann ist das, denke ich mal, in Ordnung und ich kann mich jetzt nicht wirklich erinnern, wie viele Stunden ich so in der Woche Fernsehen geschaut habe, aber meine Familie hat immer schon gern Fernsehen geschaut.
Können Sie sich noch so an die ersten Serien erinnern, die so richtig hängen geblieben sind, gleich bei Ihnen, was Sie gesehen haben? Was hat sich sofort eingeprägt, was bis heute gehalten hat sozusagen?
Die ersten Serien, die hängen geblieben sind, sind auf alle Fälle Rentner haben niemals Zeit, Geschichten über den Gartenzaun, aber Fadi fällt mir ein, Spuk unterm Riesenrad. Spuk im Hochhaus, Benno macht Geschichten. Also das sind so Serien, die auch bis heute immer noch wiederholt werden und von den Zuschauern eigentlich also wirklich geliebt werden, sonst würden sie nicht immer noch gesendet.
Pit Marlow ist bei mir DDR-Serien-Fan. Er kennt fast alle. Oder haben Sie mal so eine Übersicht gemacht, wie viele DDR-Serien produziert worden sind?
Es gibt immer wieder Serien und Filme, die aus dem Archiv geholt werden. Und da staune selbst ich, dass es das gibt. Also eine Übersicht habe ich da nicht. Ich bin der Meinung, dass gerade jetzt, wo alles digitalisiert wird und immer wieder neu aus dem Archiv geholt wird, dass da noch so viele Sachen zum Vorschein auch kommen werden, die noch keiner kennt oder lange nicht gesehen hat oder einmal gesendet wurde und seitdem nicht wieder gezeigt wurden. Also ich habe keine Übersicht, wie viel da produziert wurde und wie viel ich gesehen habe.
Mhm. So, und jetzt testen wir mal den Pit. Ich habe erstmal einen Vorspann, um zu erfahren, ob er auch gleich auf die Idee kommt. Hier ist ein kleiner Ausschnitt. Na, was ist das?
Ja, ganz markanter Titel von Aber Fati. Ist wirklich einschneidend und sehr markant. Man liebt es.
So, Jetzt ist aber Schluss für heute. Wenn ich Schluss sage, dann ist Schluss.
Nee, du gehst sehr gut und weg.
Also das war schon ein wirklich toller, erst Dreiteiler, dann wurde es noch ein vierter Teil produziert. Ist wirklich ein Film, der auch heute noch funktioniert.
Erik S. Klein, unvergessen als der Papa. Und ja. Kalle und Kulle hießen die, glaube ich, beide.
Ja, genau.
Ich habe den Film damals, da war ich wahrscheinlich schon zu alt, gar nicht so wahrgenommen. Ach, ich gucke mir doch keine Filme mit kleinen Kindern an oder sowas. Aber im Nachhinein bin ich auch fasziniert. Was hat Sie zum Beispiel an diesem Film fasziniert? Was fanden Sie an dem besonders gut?
Wir erleben in dem Film so viele verschiedene Handlungsstränge. Also da geht es um Geschichten oder um Streiche der Jungs. Es geht um Konflikte der Elterngeneration. Es geht im beruflichen Milieu, werden Szenen gezeigt. Also ich finde, der Film gibt so viel her und trotzdem ist er unterhaltenswert. Man kann lachen darüber. Es gibt Themen, die schon ziemlich problematisch sind jetzt für einen innerfamiliären Konflikt, aber es ist von außen so bearbeitet, dass man als Zuschauer einfach trotzdem abschalten kann, seine eigenen Sorgen vergisst, immer wieder aktuell auch heute noch ist. Ich denke mal, der Film funktioniert heute, 50 Jahre nach seiner Entstehung, genauso gut wie damals. Und die Musik ist einfach schon das, was hängen geblieben ist. Deswegen ist ein guter Einspieler gewesen. Und es ist auch stimmig und harmonisch und es funktioniert.
Ja.
Bis heute.
Ja. Hatten Sie Kontakt zu Schauspielern aufbauen können aus dieser Serie?
Ja, zu Volkmar Kleiner, der spielt da den Herrn Sander. Der konnte sich so ein bisschen noch an die Produktion erinnern. Es liegt eben schon weit zurück. Und wir wissen ja selber, Serien, die soweit in der Vergangenheit zurückliegen und Filme dann noch jemanden zu finden, ist schwierig. Kinderdarsteller sind immer mal wieder bereit, sich in die Vergangenheit zurückzuversetzen. Bei Schauspielern ist es dann nicht immer einfach, aber ich habe immer versucht, in meiner Recherche, egal zu welchem Film, Primärquellen zu finden und mich mit Mitarbeitern der damaligen Zeit zu unterhalten.
Sagt Pitt Marlow im Ostmagazin Exquisit. Und heute geht es um DDR-Fernsehserien. Sehr beliebt sind sie. Nach wie vor werden sie auch gerne gezeigt, wiederholt im MDR-Fernsehen, bei den Kollegen vom RBB. Beziehungsweise man sieht es auch, wenn man im DVD-Regal schaut. Da gibt es eine Menge aus dem sogenannten DDR-TV-Archiv. Und mit dieser ganzen Geschichte kennt sich Pitt Marlow sehr gut aus. Ja. Hat von klein auf Serien quasi aufgesogen und sie unbewusst auswendig gelernt. Wenn man sie oft genug sieht, kann man alles mitsprechen. Und da haben wir jetzt einen Ausschnitt aus einer Serie, die hat weniger mit Fernsehen zu tun. Ich will es mal testen, ob er das auch gleich erkennt. Das ist eine Sache aus dem Radio.
Ja, das ist Neumann zweimal klingeln. Sehr beliebt und wahrscheinlich die längste Serie Europas, hat mal jemand erzählt. Mit über 600 Folgen, ich
Neumann,
weiß es gar nicht, aber...
zweimal klingeln.
Genau,
ja.
War sehr erfolgreich.
Ja. Tja, und die haben Sie sich auch ein paar Mal angehört oder auch gesammelt? Haben Sie da Aufnahmen davon?
Es gibt eine CD-Box mit 10 Folgen und im Internet gibt es natürlich auch noch einige Folgen, die man sich anhören kann. Ist ganz interessant, weil wenn man die Serie aus dem Fernsehen kennt und rückwirkend dann diese Hörspiele nochmal sich zu Gemüte zieht, gibt es Parallelen, es gibt aber auch noch Unterschiede. Die Serie wird im Rundfunk viel weiter erzählt, deswegen rate ich jedem Fan aus der Familienserie des DDR-Fernsehens auch nochmal zum Rundfunk zu greifen.
Da gibt es auch schöne Sachen. Ich meine, ich als Radiomann habe ja auch früher ein bisschen bei Hörspielen mitgemacht und selber Hörspiele konsumiert, die mir sehr gut gefallen haben. Gibt es ein paar mit Jesse Ramaik oder Horst Rinder. Also wir hatten ja auch hervorragende Schauspieler, die sich nachts nach den Theateraufführungen manchmal noch Geld dazu verdient haben, indem sie zum Rundfunk der DDR in die Naleperstraße gefahren sind, in den Hörspielkomplex, und der lag direkt an der Spree. Auf der anderen Seite war der Plenterwald. Da haben die nachts dann Hörspiele produziert. Und wir sind zurück beim Fernsehen. Es ist schon gesagt worden, Ihre Lieblingsserie ist Rentner haben niemals Zeit. Warum?
Ob es nun genau meine Lieblingsserie ist, kann ich nicht sagen, aber es ist zumindest die erste Serie, die ich gesehen habe und an die ich mich erinnern kann und mit der ich die meisten Verbindungen assoziiere. Also Rentner haben niemals Zeit klingt so nach einem geflügelten Wort natürlich, dass ein Rentner keine Zeit findet, seine Termine, den Kalender ausfüllen. Aber ich finde trotzdem, diese Serie war nicht nur für Rentner gedacht, sondern wirklich für eine ganze Familie, für Kinder, für Elterngenerationen, für Rentner. Rentner eben, aber...
Weil da kommen auch alle Generationen vor.
Es sind alle Generationen vertreten. Es geht ums berufliche Umfeld, es geht ums Private und da ist das wirklich eine Serie, die für alle gedacht ist und deswegen war ich Fan seit frühester Kindheit. Mhm.
Lag das vielleicht auch an den Schauspielerinnen und Schauspielern, insbesondere an den Hauptdarstellern, also in dem Fall Helga Göring und Herbert Köfer?
Ja, das ist ja sowieso so ein Geheimnis, Erfolgsgeheimnis, sage ich jetzt mal, warum diese Serien immer gut liefen. Also Serien mit Künstlern oder Schauspielerinnen und Schauspielern, die man gut kennt oder die immer wieder vertreten waren, die sich die Zuschauer gewünscht haben. Und Serien mit denen zu besetzen, da lief es einfach. Also ein Film mit einer Agnes Kraus in der Hauptrolle, der konnte einfach nur ein guter Film werden, da gab es keine Flops. Und das war auch bei Rentner nicht mehr Zeit mit Herbert Köfer und Helga Göring. In der Hauptrolle war natürlich eine Traumbesetzung und das ist hängen geblieben. Die wurden ja als Duo immer wieder mal besetzt in anderen Filmen und auch Serien. Denkt mal an Geschichte im Gartenzaun zum Beispiel, war eigentlich ähnlich konzipiert wie die Rentner. Das hat funktioniert.
Die beiden Hauptdarsteller, haben Sie die auch kennenlernen dürfen?
Ich habe den Herbert Köfer noch kennenlernen dürfen. Der ist ja 100 Jahre alt geworden und war bis zuletzt schauspielerisch sehr aktiv, künstlerisch sehr aktiv und hier in der Komödie Dresden auch regelmäßig zu Premieren feiern oder noch bis zuletzt auf der Bühne. Also da gab es schon einige Gespräche, für die ich sehr dankbar bin. Die Helga Göring, die habe ich leider nicht persönlich kennengelernt. Schade, weil es ist bis heute meine Lieblingsschauspielerin, wenn man das so sagen darf.
Ich habe sie kennengelernt, als sie für einen Auftritt nach Dresden gekommen ist. Da saß ich, wie sie auch, fast mutterseelenallein in einem Wagen der ersten Klasse. Das war ein tschechischer Wagen, der weiter nach Prag fahren sollte. Und sie kam, wie ich, von Berlin. Und ich sah sie erst gar nicht, sah in der Ecke so sitzende kleine, zierliche Frau, bis ich dann hingeguckt habe und die mich anguckte. Und dann guckten wir uns an und dann habe ich zu ihr gesagt, ach doch, wir haben uns doch schon mal gesehen. Sie waren bei uns im Radiojournal zu Gast. Da war ja der Herbert auch, hat sie dann gesagt. Das sage ich, das ist richtig. Naja, und dann sind wir noch im Speisewagen gewesen und haben ein Stück Kuchen gegessen. Eine sehr liebenswerte, liebenswürdige Frau.
Ja, sehr bodenständig und volksnah vor allen Dingen war. Genau.
Die hat bis 2007 oder 2008, glaube ich, gespielt.
Ja.
Ja, sie haben ja auch ein Buch geschrieben. Von Huckelkuchen bis Gartenzaun.
Huckelkuchen und Gartenzaun heißt das Buch, genau.
Huckelkuchen und Gartenzaun. Sie hat ja quasi in beiden Serien mitgespielt. Mhm. Na klar, der Huckelkuchen, das ist aus Rentner haben niemals Zeit.
Ja.
Und der Gartenzaun ist klar, Geschichten über den Gartenzaun.
Ja.
Haben dann auch ein bisschen auf das Leben der Helga Göring geschaut.
Ja, also ich sage mal so, das Künstlerische ist das, was mich vor allen Dingen interessiert. Ich bin nicht einer, der da ins Privatleben reinforscht und versucht da zu ergründen, wie isst sie denn ihr Abendbrot oder wo geht sie denn sonntags spazieren, sondern ich bin wirklich der, der auch das Privatleben
privat lässt,
ja, und einfach nur das künstlerische Werk hinterfragt. Und da gibt's bei Frau Göring, bei Helga Göring, ein so umfangreiches Repertoire, das man sich anschauen kann. Schade, es gibt von der Helga Göring keine Biografie, auch keine Autobiografie. Ich bin ja auch ein Sammler von Autobiografien und von Biografien, also mein Bücherregal platzt. Aber da gibt's leider nichts von Helga Göring. Vielleicht kommt da irgendwann mal was dazu.
Das muss jemand schreiben, der sie noch so richtig kennengelernt hat, ja.
Ja, da gibt es ja noch ein paar Leute, die das schaffen könnten. Mhm. Naja, gut, ich kann ja...
Aber mitarbeiten könnten sie in jedem Fall.
Das wollte ich sagen. Also ich bin ja eigentlich der Geschichtensammler. Ich bin ja nicht unbedingt der, der aus erster Hand da Sachen erzählen kann, sondern ich sammle Geschichten von anderen Künstlern, von Schauspielern, von Regisseuren, von Dramaturgen. Die erzählen mir ihre Geschichten und diese Geschichten sammle ich. Also ich bin ja nicht Mitarbeiter des DDR-Fernsehens gewesen, sondern ich bin der, vielleicht, wie sagt man, Historiker oder keine Ahnung, zumindest bin ich der, der aus jetziger Sicht die Sache hinterfragt. Mhm. Und da gibt es einige Geschichten über Helga Göring, die man in ein Buch wirklich bringen könnte. Natürlich muss das Interesse von dem Verlag da sein, aber ich denke, die Leser würden sich schon interessieren.
Mhm. Frau Kiefer war auch ein Buch, was ich mir sofort geschnappt habe. Das war gar nicht so dick, das musste ich unbedingt lesen. Ich hatte mit ihr eine Sendung gehabt und war auch lustig.
Und das hat nochmal sogar ein zweiter Verlag dann neu veröffentlicht. Also ich habe beide Bände zu Hause, ist wirklich unterhaltenswert, weil es ist relativ klein, es liest sich schnell und es ist sehr humorvoll geschrieben.
Ja, für mich war übrigens am interessantesten, sie hat ja nun so richtige Berliner Rollen immer gespielt, dass sie aus Dresden
und
kommt.
Und sie kommt aus Dresden, genau. Ihr Geburtstag stand bei mir um die Ecke, also wenn ich da manchmal vorbeigehe, dann denke ich mir, irgendwo hier stand es. Sie hat immer erzählt, das ist das einzige Haus gewesen, das zerfallen ist, in den Trümmern lag und jedes Mal, wenn man diese Lücke sieht auf der Straße, dann denke ich an sie. Mhm.
Sie haben schon erwähnt, Sie sammeln Geschichten. Wie kommen Sie an die Leute ran? Wie funktionierte das am Anfang? Wenn man dann schon so einen Grundstamm hat, dann kennt einer den anderen, dann geht es schon leichter. Aber aller Anfang ist schwer, oder?
Ich rate jedem, der einem Hobby nachgeht, macht das Beste draus. Versucht euch wirklich damit auseinanderzusetzen, mit dem, was ihr tun wollt, und lebt euren Traum oder tut es, was ihr möchtet. Und das habe ich von Anfang an getan und habe wirklich per Post die Schauspieler angeschrieben oder die Regisseure. Und dann kam so Stück für Stück ein Netzwerk zustande, aus dem ich heute noch schöpfe. Also E-Mail-Adressen, WhatsApp-Nachrichten oder eben immer noch per Post. Also ich bin immer noch jemand, der per Hand einen Brief schreibt und es dann versendet, sodass mein Name vielleicht dann doch bekannter wurde. Und jetzt weiß man ungefähr, wer ich bin. Und das Vertrauen der Künstler ist dann einfach da. Das hat sich alles entwickelt. Also das jetzt so runterzubrechen, fällt mir gerade ein bisschen schwer. Aber ich bin der Meinung, viele kennen mich jetzt und dadurch entstehen immer wieder Kontakte. Mhm.
Sie haben bei der Gelegenheit auch so ganz nebenbei Autogramme gesammelt. Wie viel sind da zusammengekommen etwa?
Ja, das ist ja so ein Anhänger, an dem man so festhält, ich schreibe jemanden an und bitte um ein Autogramm. Und das sind dann jetzt ungefähr 2000 Stück geworden. Ja, was will man von dem Schauspieler wissen? Man fordert ein Autogramm. Und das habe ich natürlich von Anfang an in Kindheitstagen getan und habe mich riesig drüber gefreut. Und heute bin ich ja zusätzlich noch als Autor tätig. Ich darf für Super TV schreiben und für das Märchenfilmjournal. Und bin einer, der wirklich akribisch da versucht, alles detailliert nochmal zu hinterfragen und jeden Fehler, den es im Internet gibt, auszumerzen. Und ich zeige auch dem Künstler, bevor ich einen Artikel absende, nochmal, was ich geschrieben habe, damit wirklich auch alles genau stimmig ist. Und das weckt in einigen Vertrauen.
Ich habe hier die Box mit Rentner haben niemals Zeit. Da ist das Begleitheft, da steht auch Ihr Name drunter.
Ja, ich durfte das Booklet schreiben für Rentner niemals Zeit für die DVD. Genau, das war so mein Wunsch, weil ich irgendwann den Bekanntheitsgrad hatte, der ein großer Fan von den Rentner niemals Zeit zu sein, hat man mich gefragt, ob ich das Booklet schreibe.
Ja.
Die Serie Rentner niemals Zeit lief 78 bis 79 im DDR-Fernsehen. 1987 wurde sie wiederholt und dann nicht mehr als Einzelfolgen, sondern als Doppelfolge.
Genau, das waren ja eigentlich 20 und dann wurden nur noch 10 gezeigt, aber als Doppelfolge, ne?
Genau, so war das. Und diese Doppelfolgen, dieses Konstrukt aus Doppelfolgen, das ist auf der DVD drauf. Und ich finde es immer noch schade, dass die originalen Bänder von 1978, 79 wahrscheinlich in den 90er Jahren vernichtet wurden, weil man immer noch auf diese Doppelfolgen zugreifen möchte. Da gibt es dann leider in Folgenanschluss immer so einen leichten Cut, der ein bisschen störend ist beim Zuschauen, wenn man sich so einige Szenen betrachtet. Und da hat man mich gefragt, als man die DVD-Box erschuf, ob das einen Unterschied macht, jetzt die Doppelfolgen oder die Einzelfolgen. In der Chronologie der Folgen macht das keinen Unterschied, aber
für das Anschauen ist es schöner, wenn eine Folge ordentlich zu Ende geht, der Abspann läuft und dann nochmal der Vorspann kommt für die zweite Folge. Die geht immer einfach hinten los.
Genau, ich bin da sehr perfektionistisch,
ich
wahrscheinlich
auch
veranlagt.
Ich habe die DVD bekommen und ich hab da drin rumgeschlittert und gesucht, hier muss doch irgendwo der Übergang sein oder so. Wie haben die denn gezählt? Einmal sah ich 20 Folgen und dann waren das bloß noch 10 Folgen. Ach, das waren die Doppelfolgen drauf. Jetzt erklärt sich das Ganze ein bisschen. Ja. Also es wäre schöner, wenn es 20 einzelne Folgen mit jeweils Vor- und Abspann sind.
Fände ich schöner, weil
ich auch.
Die Folge der Ausflug ist eigentlich die Folge 1 und nicht die Folge der Huckekuchen. Und da ist das in der Wiederholung ein bisschen anders chronologisch sortiert und deswegen, ja, aus historischer Sicht ist einfach schade. Hm. Es fehlen manchmal Worte bei der zweiten Folge, dann im Anschluss. Bei einer Folge fehlt sogar eine ganze Szene. Es ist, mir wurde gesagt, vernichtet, aber ich habe die Leute nochmal auf die Spurensuche losgeschickt. Die sollen nochmal gucken, ob es wirklich noch existiert, weil ich auf der Videokassette noch die originalen Bänder habe.
Da könnte man zumindest zeigen, wie es mal war und das nachbauen lassen, nicht? So, bei uns weiterhin zu Gast ist Pitt Marlow, Kenner von DDR-Serien. Und jetzt kommen wir mal zu einem Maxe, der mit Familiennamen Baumann heißt. Das ist ja auch ein schönes Kapitel, finde ich. Haben Sie Gerd E. Schäfer noch kennenlernen dürfen?
Gerd E. Schäfer habe ich nicht kennenlernen dürfen, aber seinen Sohn Alexander G. Schäfer, der jetzt in Beelitz in seine Fußstapfen treten durfte und dort das Stück Maxe Baumann im letzten Jahr den ersten Teil spielen konnte. Und in diesem Jahr geht es in die zweite Runde mit Keine Ferien für Max, so heißt der zweite Schwank.
Und die Schwänke haben Sie sich garantiert alle angeguckt?
Die Schwänke kenne ich auch in- und auswendig und es fasziniert immer noch, wie da die Pointen sitzen und mit welcher Perfektionalität oder mit welcher Hingabe da die Schauspieler auf der Bühne agieren. Und das ist ja wirklich auch das Geheimnis dieser Schwankreihe gewesen. Da sind ja wirklich die Creme de la Creme der Komiker oder Volksschauspieler, wie man da sagen möchte, der DDR vertreten. Rolf Herricht, Helga Hahnemann, Ingeborg Krabbe, Gerd E. Schäfer, wie gesagt, das sind ja alles Größen. Wenn die loslegen, dann prasseln die Pointen ja nur so herunter. Und das ist wirklich eigentlich unschlagbar. Man kann es nicht toppen, aber live auf der Bühne jetzt nochmal in Beelitz das erleben zu dürfen, ist nochmal eine andere Sache, die wirklich sehenswert ist und ich werde es mir dieses Jahr vor allen Dingen auch wieder anschauen.
Ja, Sie waren schon letztes Jahr dabei?
Ich war letztes Jahr nicht dabei, ich kenne es noch aus Ausschnitten und ich habe mir ein paar Fotos schicken lassen. Terminlich, das war für mich schwierig, aber dieses Jahr soll es passieren.
Geschichten über einen Gartenzaun, haben Sie hier in Dresden auch einen Garten? In der gleichen Gartensparte, in der Hellersiedlung?
Nicht weit weg, aber man muss sagen, die Hellersiedlung war nicht der einzige Schauplatz von Geschichten über Gartenzaun. Es gab insgesamt 3 Gartenanlagen, die für die Serie genutzt wurden. Und die eine auf der Weinböhler Straße, das ist in Pieschen. Dort sieht man, wenn man da gerne mal vorbeifahren möchte, den ehemaligen Haupteingang dieser Serie. Das Schild Uhlenhorst ist natürlich nicht angebracht, aber das Tor steht noch so da, die Häuser links und rechts sind so da. Und genau dort in der Ecke habe ich einen Garten tatsächlich.
Und wenn jemand kommt, können Sie Geschichten über einen Gartenzaun über dieselbige Serie erzählen?
Ich könnte es erzählen, aber es ist merkwürdig, der Verein selber wusste gar nichts mehr davon. Ich bin wahrscheinlich der Einzige in der Anlage, der das weiß oder zumindest spricht keiner davon. Aber es sind ja auch wieder, wie gesagt, 40 Jahre vergangen. Baulich gab es da auch ein paar Veränderungen und der Verein, der wechselt ja auch mehrmals. Und man muss sagen, auch die Gartenbesitzer wechseln. Aber in der Hellersiedlung, wenn man sich dort mal umschaut und spazieren geht, da gibt es tatsächlich einige, die sich wirklich an diese Serie erinnern. Und dort wurde ja auch das meiste gedreht. Dort kenne ich jeden Winkel, weil ich habe dort mich schon oft mit den Einwohnern unterhalten können. Und die erzählen immer noch von damals. Da sind immer noch Erinnerungen da.
Sie haben ja das Buch Huckelkuchen und Gartenzaun geschrieben. Warum? Ich setze mich jetzt hin und schreibe über das, was mich bewegt und was man auch wissen sollte, was man vielleicht nicht weiß.
Ich habe eine Facebook-Seite, die Stars des DDR-Fernsehens. Und über diese Seite sind so viele Kontakte entstanden, dass ich irgendwann begonnen habe, Geschichten zu sammeln, die gar nicht im Internet stehen. Und wenn da jemand ist, der da sagt, so und so ist es gewesen oder das ist passiert, dann ist das eine Sache, die vielleicht irgendwo versteckt zu finden ist, aber in einer Buchform taucht sie nicht auf. Und im Internet sind ja so viele Fehler, die mich immer wieder ärgern, sodass ich irgendwann versucht habe, das nochmal zu sortieren, zu korrigieren. Und da ist eben dieses Buch entstanden, einfach aus einer Laune heraus und weil ich so viele Kontakte finden konnte, die mir darüber berichtet haben.
Sie haben zigtausend Follower auf Facebook. Mit wie viel sind Sie da in Kontakt?
Ja, es sind 60.000 mittlerweile, aber das liegt einfach daran, weil die Seite schon 10 Jahre besteht. Und in Kontakt bin ich da natürlich mit Menschen, die sich gern zurückerinnern an Schauspieler, an Sänger auch, an Sängerinnen, an Fernsehfilme und Serien. Da ist immer wieder der Austausch da. Und es sind ja auch Künstler vertreten, die sich bei mir gemeldet haben. Und ja, da nochmal von der Sichtweise her eine Geschichte erzählt zu bekommen, ist noch interessanter.
Gab es da auch Überraschungen, wo Sie gesagt haben, oh, der hat sich jetzt bei mir oder die hat sich jetzt bei mir gemeldet? Das fand ich ja toll.
Überraschend war für mich vor allen Dingen dann, wenn ich Kinderdarsteller animieren konnte, mir ihre Geschichten zu erzählen, weil das sind wirklich die Stars, sage ich jetzt mal aus heutiger Sicht, das Wort Star gab es ja damals nicht, aber aus heutiger Sicht die Stars, die kaum noch irgendwo in den Medien Erwähnung finden oder in der Presse kaum Erwähnung finden und die haben natürlich so viele Erinnerungen, weil es war für sie einfach ein Erlebnis. Für einen Schauspieler ist es eine Rolle, die abgehakt wird, für ein Kind ist es aber ein Erlebnis, zumindest für die meisten. Und die haben mir ihre Geschichten berichtet und haben mich auch zum Teil von sich aus angeschrieben. Klar, die Namen sind manchmal anders. Der Familienname ändert sich, sodass man sie nicht immer findet. Und das ist schwer, dann aus der Vielfalt des Internets da immer fündig zu werden. Aber durch die Seite eben oder durch meinen Namen, meine E-Mail-Adresse ist bekannt, die haben mir auch geschrieben. Und hey, ich habe da und da mitgespielt. Und dann war das für alle eine schöne Erinnerung.
Läuft bei Ihnen zu Hause jede Woche eine Serie oder eine Folge einer Serie? Wie machen Sie das, wenn Sie mal wieder gucken wollen?
Es läuft jede Woche einen Film oder eine Serie, das kann man so sagen. Den gucke ich mir aber selber an, selbstständig, alleine, ohne jemand anderes, weil ich versuche da auch irgendwelche Geräuschkulissen auszuschalten, sodass ich mich voll und ganz auf den Film konzentrieren kann.
Geht Ihnen das dann auch so, wenn Sie das Fernsehen einschalten oder auch vielleicht gezielt gucken, was macht denn da der MDR heute Abend? Da läuft der Polizeiruf 110, den ich noch gar nicht gesehen habe, den gucke ich mir jetzt an. Also mir geht das immer so.
Ja, also das muss man wirklich sagen. Ich mache einfach den Fernseher an, weil die rote Taste von der Fernbedienung, die ist am schnellsten zu bedienen. Da brauche ich nicht erst was anderes anmachen. Und dann läuft natürlich der Sender, den ich immer einschalte. Und dann kommt ein Polizeiruf mit Jackie Schwartz und Wolfgang Winkler und da bleibe ich hängen. Und dann sage ich mir auch, schade, du hast wieder keine DVD geguckt. Dann guckst du die eben morgen.
Wen möchten Sie von den vielleicht noch lebenden Schauspielerinnen oder Schauspielern noch unbedingt kennenlernen, was bis heute noch nicht geklappt hat?
Ich habe viele Schauspieler und Schauspielerinnen kennengelernt über Telefongespräche, über Briefe schreiben und über WhatsApp-Nachrichten. Ja, aber persönlich kennengelernt nicht wirklich viele oder sagen wir mal nur die wenigsten. Aber wenn ich jetzt sagen soll, wen ich mal treffen möchte, dann fällt mir das schwer, weil ich bin nicht derjenige, der unbedingt da hin muss und ins Privatleben kriechen muss, sondern es reicht mir zu, wenn man sich über einen Film oder über eine Serie unterhält. Und das genügt per Telefon vollkommen.
So wie mit meiner Monika Unverfährt. Wir haben mal 3 Stunden telefoniert.
Ja.
Und da wussten wir schon eine ganze Menge voneinander oder sowas.
Genau, man nimmt sich Zeit am Telefon und dann ist man offen und man duzt sich natürlich. Aber ich, wie gesagt, ich wohne in Dresden. Vieles spielt sich in Berlin ab. Ich bin nicht regelmäßig in Berlin, sodass da Kontakt eben hauptsächlich über Telefongespräche zustande kommen.
Wen hätten Sie denn gerne wirklich mal persönlich kennengelernt?
Na klar, hätte ich gerne Agnes Kraus oder Helga Göring mal kennengelernt. Oder Helga Hahnemann, die Größte wahrscheinlich. Aber vielleicht ist man dann auch enttäuscht, wenn man hinter die Kulissen blickt.
Nö, glaube ich nicht. Ich habe es ja nur alle kennengelernt.
Okay.
Obwohl Agnes Kraus manchmal ein bisschen anstrengend sein
könnte. Ja, da gibt es schöne Geschichten über die Agnes.
Wir haben noch einen Fetzen Musik. Und raten nochmal, welche Serie das ist. Ist fast schon zu einfach, aber deswegen spiele ich das jetzt einfach mal an. Bisschen getragener, auch dem Thema angemessen, ne?
Genau. Das ist die Serie Bereitschaft Dr. Federau mit der Uta Schorn in der Hauptrolle. Und die Uta habe ich tatsächlich schon mal kennenlernen dürfen. Auch so mit Augenkontakt.
Ja. Und die Serie, wie hat Ihnen die gefallen?
Die Serie hat mir sehr gut gefallen. Es sind ja meistens immer nur 7 Teile und auch bei den Federauens waren es nur 7 Teile. Ich habe mich mit dem Regisseur Horst Zeske schon über diese Serie unterhalten und der hat mir mal erzählt, dass noch eine zusätzliche Folge für die Serie gedacht war, wurde aber aus Gründen der Zensur dann vernichtet oder kam nicht zur Produktion, sagen wir so, sodass da einige Szenen wirklich, wenn man das weiß, wie eigentlich gedreht werden sollte und man guckt sich die Serie heute an, sind da einige Szenen nicht ganz stimmig. Das fand ich originell, als er mir das erzählt hat, aber na klar, der Zuschauer, der merkt das nicht jetzt im Nachhinein. Nein, nur wenn man es weiß, dass da einiges vielleicht hätte anders gedreht werden sollten oder Handlungen anders geformt werden sollten. Das werde ich jetzt aber nicht verraten, weil ich will die Illusion nicht nehmen von dieser Serie, die immer noch funktioniert und die eigentlich ein richtiger Klassiker ist. Ja,
wir wollen den Charme der Serie nicht kaputt machen.
Genau.
Es soll dabei bleiben.
Ja.
Ein Buch gibt es schon und ich hörte, es wird ein zweites geben. Sie arbeiten dran.
Ja, ich bin richtig froh, kann man sagen. Jetzt im April hat sich ein Verlag gefunden, der mein zweites Buch veröffentlichen möchte. Und wir arbeiten jetzt in den nächsten Monaten detailliert daran, dieses Buch zu verwirklichen. Und wenn ich das so sagen darf, vielleicht kommt es im Januar in die Buchläden.
Da freuen wir uns schon drauf. Gibt es schon einen Arbeitstitel? Was mit Kuchen, was mit Zaun?
Ja, naja. Ein Arbeitstitel für mich sind es Familienserien des DDR-Fernsehens und ich versuche da wirklich in dem neuen Buch noch genauer in die Geschichte hineinzugehen. Familienserien sind ja nicht nur Familienserien, die wir heute auch kennen, sondern ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, heute bei Krügers war die erste Familienserie im DDR-Fernsehen.
Die sagt mir nichts.
Die sagt Ihnen nichts. Die lief nur einmal und der Erfolg war mäßig und die dramaturgischen Zusammenhänge in diesen Folgen waren nicht unbedingt toll. Aus heutiger Sicht eigentlich großer Blödsinn, aber vor allen Dingen, weil es aus einer Zeit stammte, in der man viel noch ideologisch gedreht hat und mit mit dem Blick in den Westen immer noch geguckt hat und da verschiedene Sachen hineingebracht hat. Es ist eigentlich zeithistorisch gesehen ganz interessant.
Da der Zeitgeist, ne?
Der Zeitgeist. Ja. Und da gibt es eine Nachbarin in dieser Familie, die sich Westfernsehen anschaut. Und naja, klar, und das wurde natürlich rund gemacht von allen Beteiligten, die das mitbekommen haben. Und wie kann sie nur? Und es ist wirklich interessant. Aber der Unterhaltungseffekt ist immer noch irgendwie da. Aber solche Serien eben wie diese oder dann gab es 20 Jahre Republik Geburtstag, gab es die Serie Dolles Familienalbum, auch eine sehr schöne, originelle Berliner Serie mit im Berliner Milieu. Wenn man sich das aus heutiger Sicht anschaut, dann ist es wieder so ein zeithistorischer Gedanke, wie Berlin eben damals aussah und wie die Leute lebten. Und es ist immer noch faszinierend, wie viel Liebe zu dieser Stadt in dieser Serie steckt. Also die Liebe zu Berlin ist ja sowieso das, was mich immer schon ein bisschen fasziniert und begeistert hat. Es gibt noch viele andere Familienserien, die auch nicht relativ bekannt sind, aber natürlich auch Sachen, die aus heutiger Sicht einfach vielleicht hätten auch weggelassen werden können oder ja, nicht ganz so doll damals schon nicht war. Und in meinem neuen Buch, wie gesagt, schaue ich auch mal auf diese Seite, möchte auch diese Seite beleuchten und habe mich auch mit Regisseuren noch unterhalten, die wirklich die eigentlichen Probleme, wenn es jetzt um die Produktion dieser Serie geht, austragen mussten, weil es gab von oben so viele Anforderungen, die an die Regisseure gestellt wurden oder an die Produktion gestellt wurden. Und diese Geschichten sich heute anzuhören, sind vor allem interessant. Und das versuche ich alles in mein Buch hineinzubringen. Guck's beleuchtet es auch nochmal neutral, weil ich bin ja, wie gesagt, 1990 geboren. Ich gucke da neutral drauf. Ich lasse aber Regisseure, Schauspieler und alle, die mitgearbeitet haben, ehrlich ihre Meinung sagen und bin da auch ehrlich und nehmen da aber die neutrale Stellung ein.
Ja, können Sie ja auch nur. Sie kennen die DDR nicht.
Ja. Genau.
Sie haben nie ein FDJ-Hemd getragen?
Nicht getragen.
Nein. Meins hängt tatsächlich noch im Schrank als Erinnerung, weil wir damals, hat unser Direktor gesagt, wir haben das in der und der Firma herstellen lassen, den Aufnäher für Rosa Luxemburg, weil sowas gab es damals noch gar nicht so. Schöne Aufnäher oder sowas hatten wir gehabt. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, das ist irgendwie noch so eine alte, wirklich in dem Fall so eine olle, schrullige Ostnostalgie. Ja. Ich kann es einfach nicht wegschmeißen. Es gibt ein paar Dinge, die hebt man sich einfach auf.
Das ist so, ja.
Die Enkel sagen, was ist denn das für ein blaues Hemd da? Da sage ich, das hast du mal getragen. Da sage ich, das kann ich nicht mehr tragen, da passe ich nicht mehr rein, aber ich habe es mal getragen. So, das Buch wird dann kommen. Das ist sozusagen schon in fast trockenen Tüchern, kann man sagen.
Fast trockene Tücher, kann man sagen.
Ja. Welche Serie gucken Sie sich heute an? Oder welche Folge? Schon eine Idee?
Heute Abend?
Ja, das ist jetzt gleich 20 Uhr. Was würde da so in die Stimmung reinpassen? Also ich könnte ja immer zur See gucken. Ich weiß, können Sie die Faszination übrigens, Sie haben sie ja auch komplett gesehen, auch mehrfach sicherlich. Das ist übrigens die Serie, die der aus der DDR-Zeit, die der MDR am häufigsten wiederholt hat, zur See. Diese Folgen, die sind so oft gekommen. Meine Lieblingsfolge ist eben Ruf an Rügenradio.
Also diese Serien, die immer wieder wiederholt werden, die guckt man sich natürlich gern an und ich bleibe dabei auch hängen, aber ich zwinge mich manchmal zu sagen, nee, jetzt guckst du das mal nicht, sondern du suchst dir einen Film raus, den du noch nicht gesehen hast, einfach aus Gründen der Recherche. Ich möchte mich ja auch ein bisschen weiterbilden und deswegen sind es meistens Filme, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, die ich mir dann anschaue, aber klar, ich gucke mir dann auch mal eine Wiederholung von Agnes Kraus an oder von Geschichte im Gartenzaun, aber dann wahrscheinlich nur, dass es im Hintergrund so ein bisschen läuft.
Ich will nochmal in die Oberlausitz jetzt fahren und unbedingt an den Drehort, wo Schwester Agnes gewesen ist, um auch nochmal in das Quirlehäusle von Katrin und Peter zu gehen, denn die haben ja noch das Original, wie der Ort damals hieß, das Schild.
Von Krumbach.
Krumbach,
und das haben die, glaube ich, auf dem Dachboden gefunden.
Gefunden, genau. Weil sie sagen Recherche. Das war für mich auch schwer, da noch ein paar Leute ausfindig zu machen, die damals, weil es wirklich schon lange her ist, mitgespielt haben. Telefoniere dann mit demjenigen und dann sagt derjenige, das ist so lange her.
Ja.
Ich kann mich wirklich nicht mehr so richtig erinnern. Ja. Damit muss man auch leben. Ist schade, aber es ist so.
Ja, das hatte ich auch. Die Katrin saß, ich war ja sehr dankbar. Sie hat sich die Zeit genommen, hat gerade einen Usedom-Krimi gedreht und hatte kurz Pause und hat mich angerufen. Und dann habe ich ihr gesagt, Sie waren bei Familie Rechlin dabei. Welche Erinnerungen haben Sie an die Dreharbeiten? Sie hat ehrlich zugegeben, dass sie überhaupt keine Erinnerung mehr hatte. Sie konnte sich ein bisschen an die Marianne Wünsche erinnern, aber das war schon alles. Es war natürlich eine ihrer wenigen Fernsehproduktionen. Sie hat mehr Defa gemacht. Das ist dann irgendwie im Gedächtnis verloren gegangen. Aber wie gesagt, wir haben uns unterhalten. Sie hat sich die Zeit genommen und dann bin ich damit vollkommen fein.
An dieser Stelle bedanke ich mich bei Pitt Marlow für den Besuch hier bei uns. Wünsche weiterhin gute und erfolgreiche Recherchen. Alles, was mit DDR-Serien und DDR-Fernsehen zu tun hat. Da gibt es ja vielleicht noch das eine oder andere, was in nächster Zeit ansteht. Zumindest das nächste ist das zweite Buch.
Ja, das wäre wirklich auch mein Wunsch. Und mal sehen, was noch so kommt. Ich bin ja gerne auch in der Super-TV vertreten. Wer da mehr lesen möchte, kann ja ab und zu sich doch mal so eine Ausgabe kaufen. Da gibt es zweimal oder dreimal im Jahr diese Sonderausgabe, unsere Legenden und Idole. Dort darf ich mitwirken. Mhm. Bis zum nächsten Mal.
Genau, man sieht sich im Leben mindestens zweimal.
Das denke ich nämlich auch, genau.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Mit Pitt Marlow. Ich bin Frank-Michael Bauer. Schön, dass Sie reingehört haben. Sollten Sie Fragen oder Anregungen für Themen haben, schreiben Sie uns ganz einfach eine Mail exquisit@mdr.de. Über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de finden Sie viele weitere Exquisit-Podcasts. Zum Beispiel über den langjährigen DDR-Fernsehregisseur Jürgen Brill, der die Unterhaltungsshow Ein Kessel Buntes mitbetreut hat. Und überhaupt, jede Menge Podcasts finden Sie garantiert beim Stöbern in den ARD-Sounds. Viel Spaß dabei. Ich höre mich ja auch immer gern um und habe noch diesen Tipp für Sie. Es geht um die Geschichte der Beatles. Oh
yeah. Guten Abend, Norddeutscher Rundfunk. Es ist George Harrison. Waren Sie Beatles?
Ein Highlight war das nicht.
Natürlich war das wahnsinnig aufregend für Sie, nach Hamburg zu kommen.
Ich bin Oke Bandixen. Und die Beatles sind mein Lebensthema. Die Musik kennt jeder. Beatlemania, kreischende Fans, Nummer 1 Hits ohne Ende. The Beatles, bring them on! I'll be saying that I'm missing the lips I'm missing. Aber wie sind die Beatles die Beatles geworden? Darum geht es im Podcast Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre.
Rundstück warm und ein Tasse Tee, bitte.
Glas Tee.
Ein Glas Tee, ja, entschuldigen Sie bitte.
Die Geschichte der Beatles beginnt eigentlich in Hamburg, 1960, mit einem Engagement, das eine Nummer zu groß ist für die Band. Die ersten Auftritte in einem Stripclub laufen schlecht. Aber die Jungs aus Liverpool, die wollen es und schaffen es. We grew up in Hamburg, hat John Lennon gesagt. Was das bedeutet, davon erzählt unser Podcast.
Becoming the Beatles, eine spannende Zeitreise ins Hamburg der 60er Jahre, als eine mittelmäßige Tanzband aus Liverpool ihre ersten Auftritte auf dem Kiez hat und die haben erstmal gefloppt. Aber nur 3 Jahre später, kurz nach ihrem 5. Engagement auf St. Pauli, gehen The Beatles weltweit durch die Decke. Ein 6-teiliger Podcast in den ARD Sounds, meine Empfehlung.
ARD Sounds.